Vater sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das heute unser Predigttext sein soll, ist Teil dieses wunderbaren Wochenpsalmes. Wir haben als Predigttext nur einen einzelnen Vers aus dem Psalm 34, den Vers 5. Da heißt es: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich lese es noch einmal. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt auf diesen Vers hören dürfen in der Predigt. Wir wollen dir Dank sagen, dass du jetzt sprechen willst und wirst aus diesem Wort. Dass du an uns arbeiten möchtest durch dieses Wort. Dass du uns begegnen willst und dass du uns neu helfen willst in unserem Glauben zu dir, Herr. Dass das alles geschieht, dass du an uns arbeiten kannst, dass du uns ansprichst, dass wir dir begegnen in dieser Predigt. Herr, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir alle miteinander darum bitten, Herr, dass du uns den Heiligen Geist für diese Predigt schenken wollest, für das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes, auf dass du groß wirst in dieser Predigt und dass du in dieser Predigt an uns arbeiten kannst, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, Heute will dich Jesus fragen, das ist jetzt nicht zufällig ausgewählt worden von mir, weil das so ein schöner Schlager auch der Heilsarmee ist und weil er so knackig klingt. Nein, ich habe es deshalb ausgesucht, weil dieses Lied uns ein Stück weit hineinführen sollte in diese Predigt. Denn in dieser Predigt geht es ganz genau darum, dass Gott dich heute Dinge fragen will, dass Jesus heute dich ganz konkret etwas fragen möchte. Dass der Herr dir Fragen stellt für dein Leben und über dein Leben. Es gibt ja Predigten, die sind eher so ein bisschen katechetisch, ein bisschen lehrhaft. Es gibt Predigten, die sind so tröstlicher halt. Es gibt Predigten, die sind missionarischer. Und heute haben wir eine sehr intime Predigt, eine sehr persönliche Predigt, wo Gott dich Dinge fragen möchte über deine Beziehung zu ihm. Aus diesem Predigtvers heraus. Drei Fragen zu deiner Beziehung zum Herrn. Erstens: Suchst du den Herrn? Zweitens: Hörst du den Herrn? Und drittens: Rettet dich der Herr? Das Erste: Suchst du den Herrn? Der König David, das ist ein schlimmer Finger gewesen. Das haben wir schon häufig auch gehört von dieser Kanzel. Der hat vieles falsch gemacht in seinem Leben. Das war ein brutaler Mann, das war ein harter Mann, das war auch ein ungerechter Mann immer wieder. Aber eines kann man über sein Leben sagen. Egal, was er gemacht hat, in den Höhen wie in den Tiefen, in dem, wo er versagt hat oder wo er auch Großes für das Reich Gottes, für Israel getan hat. Er war immer ein Mann, der den Herrn gesucht hat. Wenn er gesündigt hat und ihm das klar wurde, hat er ganz besonders das Angesicht Gottes gesucht. Davon zeugen die Beicht- und Bußpsalmen. Wenn er wunderbare Dinge erlebt hat, nicht, dann hat er Lobpsalmen geschrieben, hat immer wieder Gott gesucht. Wenn er da in schlimmen Krisen war und wenn er Ängste hatte, auch da hat er immer wieder die Nähe und den Schutz Gottes gesucht. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass dieser David eben alt und lebenssatt sterben durfte, so wie es in der Bibel nur von ganz wenigen Männern heißt, weil er das gemacht hat, dass er immer und immer wieder den Herrn gesucht hat, und zwar mit ungeteiltem Herzen. Das unterscheidet ihn auch von allen anderen Königen, die später gekommen sind. Da heißt es immer wieder, die sind dann abgefallen, die haben so ein bisschen Gott gesucht, aber ein bisschen auch die anderen weltlichen Dinge. Das heißt immer wieder von David nicht, und dieser König war nicht so wie David, der eben Gott mit ungeteiltem Herzen suchte. David war so ein Sucher und auch das drückt er hier in diesem Predigtvers aus. Er sagt, als ich den Herrn suchte, nicht? Als ich den Herrn suchte, da hörte ich ihn, da antwortete er mir und da hat er mir geholfen aus meinem Problem, da errettete er mich aus aller meiner Furcht. David war ein Sucher des Herrn, das könnte man über sein Leben schreiben. David, einer, der den Herrn zeitlebens gesucht hat. Und das ist das, wozu uns auch die Bibel aufruft. Immer und immer wieder. dass wir den Herrn suchen sollen. Also ich werde euch jetzt einige Bibelstellen vorlesen, aber die hätte ich jetzt beliebig ausweiten können. Wir werden noch um 11:30 hier und ich wäre damit noch nicht fertig, wo die Bibel das sagt. Aber ein paar Dinge wollte ich euch zu Gehör bringen. Ich habe vor 2 Wochen nochmal Bibellese gehabt, Chronikbuch, das ist ja eher so ein unbekanntes Buch oder diese beiden Bücher. Allein in diesem Buch war es 7 Mal so, dass da drin stand, richtet euer Herz darauf, den Herrn zu suchen. Richtet euer Herz darauf, den Herrn zu suchen. Das habe ich immer wieder hören sollen und dürfen in der letzten Zeit, eben in meiner Bibellese, wie wichtig das ist. Kolosser 3 heißt es, seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sucht nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also eine ganz scharfe Vermahnung. Sucht Gott, so sagt der Apostel Paulus hier im Heiligen Geist. Oder die Jahreslosung, die uns geschenkt ist, Hebräer 13, nicht? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das ist ja Motto für das ganze Jahr 2013, was uns gegeben ist. Dass wir daran erinnert werden, hier haben wir nichts, was bleibt. Nicht unser Häuschen, nicht unser Auto, nicht unsere Beziehung, die wir leben. Wir suchen die bleibende, die zukünftige Stadt, das himmlische Jerusalem, das Sein mit Gott. Und die Bibel gibt große Verheißungen denen, die Gott suchen. Amos 5 heißt es, sucht mich, so werdet ihr leben. Oder in unserem Wochenpsalm, den kriegt ihr nachher noch als Hausaufgabe aufhalten, nicht? Der Wochenpsalm, da heißt es im Vers 11, wir haben es eben auch schon in der Lesung gehört, zu Beginn des Gottesdienstes, die Reichen, die müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Oder die Bibel sagt ganz klar, ganz wörtlich, der Lebensinhalt und der Lebenssinn der Menschen besteht nur darin, Gott zu suchen. Nicht viel Geld zu verdienen, nicht gute Gesundheit zu haben, nicht ein toller Familienvater, ein guter Fußballer oder was weiß ich auch zu sein. Der Lebenssinn und Lebensinhalt der Menschen besteht in der Suche Gottes. Apostelgeschichte 17, diese gewaltige Rede, wo der Apostel Paulus auf dem Areopag ist, mit den klügsten Männern der damaligen Zeit spricht, mit den Stoikern und Epikureern. Da heißt es, hört genau zu, wozu Gott Menschen gemacht hat. Da heißt es, so spricht Paulus im Heiligen Geist, Gott hat das Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen. Damit sie Gott suchen, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. In ihm leben, weben sind wir. Das sagt die Bibel ganz klar hier noch einmal. Das ist der Lebenssinn. Dazu hat Gott die Menschen geschaffen, dass sie ihn suchen und zu ihm können. Das ist der Lebenssinn. Wie gesagt, nur einige wenige Bibelstellen, was es heißt, wie die Bibel das stark macht, Gott zu suchen. Und das ist auch das Kennzeichen des Christseins. Man ist dann Christ, wenn man immer wieder den Herrn Jesus sucht, den Schöpfer sucht. Das unterscheidet uns von der Welt. Wir als Christen suchen den Schöpfer. Die Welt, die ohne Christus leben, die suchen nur die Schöpfung und die Segnungen der Schöpfung. Die suchen nur, mehr Geld zu verdienen, eine gute Ehe zu führen, möglichst gesund zu sein, möglichst 95 Jahre alt zu werden. Nicht? Der Weltmensch, der Jesus nicht kennt, der beschäftigt sich nur mit den Segnungen der Schöpfung und der bringt das sein ganzes Leben mit, zu dem hinterherzulaufen. Aber wir, die wir zu Jesus gehören, halt, unser Lebensinhalt, unser Lebenssinn besteht darin, dass wir den Herrn suchen. Und deshalb geben wir auch dem Herrn die Ehre. Die Welt gibt der Schöpfung die Ehre. Die Weltmenschen geben dem Geld die Ehre, nicht? Wenn einer viel Geld verdient, der ist angesehen, dem gibt man die Ehre, nicht? Der gut gelingenden Ehe, nicht? Da gibt man der Ehefrau die Ehre oder umgekehrt halt, nicht? Das tut alles der Weltmensch, nicht? Aber der Christenmensch, der zu Jesus gehört, der den Heiligen Geist hat, der sucht den Herrn und gibt dem Schöpfer die Ehre. Das ist der Unterschied zwischen Welt und zwischen Christenstand halt, nicht? Zu sagen, der Christ sucht den Schöpfer, sucht den Herrn. Die Welt sucht nur die Schöpfung und die Segnungen der Schöpfung. Und da möchte ich dich jetzt fragen, im Namen Jesus, wie sieht es denn da mit deiner Suche aus? Suchst du wirklich den Herrn in deinem Leben oder bist du auch noch so ein Mensch, der sagt, naja, so ein bisschen ja, so 2% meines Lebens, da suche ich mal nach Gott. Aber die anderen 98%, die gehören der Suche nach den Segnungen der Schöpfung. Da interessiert mich der Schöpfer relativ wenig. Nein, den brauche ich dann nur, damit er mir hilft, dass ich noch mehr Segnungen bekomme halt. Aber in Wirklichkeit suche ich die Segnungen dieser Schöpfung. Das Geld, die Gesundheit, nicht die glückliche Familie, das schöne neue Haus, das große neue Auto. Wie sieht's aus? Suchst du den Schöpfer oder suchst du die Segnungen der Schöpfung? Jetzt ist es leider so, dass es nicht nur Licht und Dunkel gibt, dass man sagt, in dieser Welt gibt es einmal die Menschen, die suchen nur das Weltliche, die Segnung der Schöpfung, und die anderen suchen nur den Schöpfer. Nein, leider gibt es da auch einen Graubereich. Leute, die Jesus kennen und dann nicht mit ganzem Herzen ihm nachsuchen, sondern die dann versuchen, die Kompromisse zu machen. Für diese Menschen hat Gott uns einen Wochenspruch geschenkt. Lukas 9, Vers 62, habt ihr sicherlich heute Morgen gelesen, wenn ihr die Losung gelesen habt, da heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Sehr hartes Wort. Jetzt könnt ihr wieder sagen, oh, die Predigt, die war so hart. Glaubt mir, am dritten Punkt kommt was ganz Fröhliches, Gutes. Aber sagt nicht, ich wäre hart, sondern ich muss mich da auch drunter stellen. Ich bin der erste Adressat dieses ersten Punktes. Ich bin ja ein Berufssucher von Jesus. Aber ich muss euch das auch sagen, ich suche natürlich in meinem Leben Jesus. Ich suche Gott, ich lese in der Bibel, ich lese Predigten, ist gar keine Frage. Aber ich muss es selber auch bekennen. Ich suche auch immer wieder die Segnungen dieser Schöpfung. Und leider ist es manchmal so, dass der Widersacher so stark wird, nicht, dass diese Dinge mich einfach gefangen nehmen und dass dann die Suche nach dem Herrn ganz klein wird. Und da spricht Gott mich ganz besonders an, dass er mich fragt, Olli, suchst du mich wirklich von ganzem Herzen? Das ist so einfach, sonntags morgens sich hier hinzustellen und die Gemeinde durchzudeklinieren. Aber das ist nicht die primäre Aufgabe, die du hast. Du musst dich selber fragen. Und das ist eine Sache, da knacke ich die ganze Woche schon dran, seit ich diese Predigt vorbereite, weil Gott mich das neu gefragt hat. Und ich neu herausgefordert bin in meiner Nachfolge, weil er mich fragt, suchst du mich wirklich von ganzem Herzen? Wisst ihr, die Intensität unserer Suche nach Gott, die steht in direktem Zusammenhang mit unserer Liebe zu Gott. Wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen suchen, dann lieben wir Gott auch nicht von ganzem Herzen. Das wissen wir, dass das das oberste Gebot ist. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Wenn man als junger Mann so mit Anfang 20 erstmal so richtig frisch verliebt ist in so ein junges Mädchen, die erwidert die Liebe, nicht? Also wenn man da richtig in Liebe entbrannt ist, da sucht man immer wieder die Nähe, da schreibt man SMS und Liebesbriefe und alles, das wissen wir alle, nicht? Da sucht man die Nähe zu dem, den man lieb hat. Und wenn es so ist, dass ich jemanden nicht mehr suche, nicht, dann hat das häufig mit dem Erkalten der Liebe zu tun. Und das ist mir auch klar geworden, halt nicht. Der Heilige Geist muss mir neu die Liebe zum Herrn schenken, dass ich noch intensiver in seiner Suche zu Jesus werde. Und so, wie Gott mich gefragt hat aus diesem Bibelwort über die Suche nach ihm, so fragt Gott dich in deinem Christsein, wo du vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre lang mit Gott gehst, bist du vielleicht auch so einer, der immer wieder die Hand an den Pflug legt, aber dann zurückblickt, nicht? Und er sagt, na, hier ist der Herr, den suche ich zwar, aber die Segnungen der Schöpfung, ne, die sind ja auch so schön und da kann der Schöpfer doch ein bisschen warten. Suchst du den Herrn? Ein zweites, was Jesus dich heute fragen will, hörst du den Herrn? Da heißt es hier in unserem Predigtvers, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Also David hat ganz klar Worte von Gott bekommen. Und das wissen wir alle. Alle, die wir mit Jesus, mit Gott gehen durchs Leben, die wir den Heiligen Geist haben, dass es einen Gott gibt, der spricht. Das merkt man auch, das unterscheidet uns auch vom Weltmenschen. Der Weltmensch, der hat zwar schon Texte aus der Bibel vielleicht gelesen, auswendig gelernt im Konfirmandenunterricht, aber der hat noch nie die Stimme Gottes gehört in seinem Leben. Dass er wirklich gemerkt hat, hier trifft mich die Stimme. Und das ist das Wunderbare, das ist das Großartige des Christenstandes halt, dass man das immer wieder erleben darf. Dass man immer wieder erleben darf, wie ich gemeint bin, wie ich angesprochen bin. In meiner Bibel lese, wenn ich in die Predigt gehe, wie Gott zu mir spricht, dass ich es höre. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Jochen Klepper, nicht, das auch dann später vertont worden ist, er weckt mich alle Morgen, da heißt es in der einen Strophe, Gott spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf, da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf, das Wort der ewigen Treue, das Gott uns Menschen schwört, das höre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Halleluja, dass ich das auch erleben darf. Nicht nur ein David, nicht nur ein Jochen Klepper, dass ich das auch erleben darf und dass ihr das immer wieder erleben dürft, dass ihr erleben dürft, wenn ihr Jesus Christus habt, wenn ihr im Heiligen Geist seid, dass ihr hört, wie der Allmächtige euch anspricht. Dass man das dann erfährt. Das ist was ganz Großartiges. Es gibt ja eine Menge Menschen, die glauben das nicht. Denen erzählt man das, die glauben das nicht. Und die werden dann manchmal sogar patzig und dann machen die einen noch so lächerlich, so nach dem Motto, als würde man sich das so selber einreden, als wäre das so eine Selbstsuggestion, als würde man das sich raussuchen. Also ich sage diesen Menschen dann immer, sage ich, das können wir getrost abwarten, ob wir die Stimme Gottes hören können oder nicht. Denn das sagt die Bibel auch ganz deutlich. Es kommt der Tag, wo alle Menschen die Stimme des Allmächtigen hören werden. Und nicht nur so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern die Bibel sagt, da wird der Herr brüllen von Zion runter, dass die ganze Welt erzittert. Wenn mir die Leute sagen, Mensch, die sind immer so laut, das passt überhaupt gar nicht zur Bibel, das passt gar nicht zur Verkündigung des Wortes Gottes, da sage ich denen, lest mal genau nach, was alles drinsteht, wie Wort Gottes eines Tages verkündigt wird. Joel 4, da heißt es, und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Jeremia 25, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seine Donner hören lassen, aus seiner heiligen Wohnung. Amos 1, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen. Oder in der Offenbarung, der Herr sendet da seinen Engel und der schreit mit großer Stimme, so heißt es da, wie ein Löwe brüllt. Also, dass Gott spricht und dass man den hören kann, das dürfen wir heute schon im Heiligen Geist erleben. Aber die ganze Welt wird es eines Tages erfahren. Und ich muss mich immer wieder davor bewahren, dass ich da nicht so ein bisschen hämisch werde, halt nicht so schadenfroh, so nach dem Motto, heute lästerst du noch, aber einst werden wir es einer erfahren, dass ich recht habe. Es geht ja nicht darum, dass ich recht habe. Das ist die Wahrheit, die wir den Menschen sagen müssen. Wenn wir erleben, dass Menschen Gott nicht gehört haben bisher, dann wissen wir, wofür wir zu beten haben. Das sind ganz, ganz arme Menschen. Weh dem Menschen, der vor dem Allmächtigen steht und ihn bisher geleugnet hat und dann auf einmal mit dieser brüllenden Stimme des Allmächtigen konfrontiert wird und nicht mit dieser Stimme, die vom Kreuz ruft, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wehe diesen Menschen. Und wenn wir solchen Menschen begegnen, dann wollen wir das immer wieder bezeugen, nicht? Sowohl, dass eines Tages am Ende der Zeiten das Gericht kommt, wo der Herr brüllen wird und jeder es hören wird, aber eben, dass auch heute schon ganz fein seine wunderbare Stimme zu vernehmen ist vom Kreuz, die jeden zu sich ruft, damit jeder gerettet wird. Aber wir wissen das ja, dass Gott spricht und dass wir ihn hören können, dass er antwortet. Jetzt ist es allerdings so, dass auch Christen manchmal in Krisen kommen. Dass Christen in Krisen kommen und sagen, ja, natürlich habe ich das erfahren in meinem Leben, bei meiner Berufung, an so vielen Punkten, aber momentan habe ich eine Durststrecke. Ich höre gar nicht mehr, wie der Herr spricht. Und nicht nur uns geht das heute so, auch wenn ich die Bibel lese, Jeremia, der schreibt mal, der Herr stopft sich die Ohren zu vor meinem Gebet, der macht so eine ganz lange Erfahrung, so ein langes Leidens, einfach, dass Gott nicht mehr spricht. Und das sind Dinge, wenn ihr das erlebt, dann kann ich euch nur anraten, dann müsst ihr dringend in die Seelsorge. Ich sage jetzt nicht, kommt zu mir, sondern sucht euch einen Bruder, eine Schwester, jemand, der stark im Glauben ist, dass ihr mit dem sprechen könnt. Wenn ihr die Stimme Gottes nicht mehr hört, wenn ihr keine Antwort mehr bekommt auf eure Gebete, dann stimmt was nicht. Also ich habe ein Handy, wie ihr alle Handys habt, meine Frau hat auch ein Handy, nicht? Und wenn ich mit meiner Frau telefoniere halt nicht und ich wähle ihre Nummer, da gibt es normalerweise Kontakt. Aber es gibt gewisse Gründe, wenn manchmal Kontakt nicht hergestellt sein kann, zum Beispiel, wenn meine Frau im Funkloch ist, nicht? Das sind so Dinge, dann muss die irgendwo anders hingehen oder ein bisschen weiterfahren im Auto und dann kann man wieder telefonieren. Oder wenn mein Akku leer ist, ist auch so ein Grund, nicht? Man telefoniert, man kennt die auch, auf einmal, bups, sind die Dinger leer, Verbindung abgerissen. Das sind Gründe, wenn man den anderen nicht mehr hören kann. Und genauso gibt es Gründe, wenn man als Christ auf einmal Gott nicht mehr hören kann. Das muss man im Einzelnen genau eruieren. Also ich nenne euch mal ein paar Gründe. Also beispielsweise fortgesetzte Sünde. Also wenn einer ganz klar Dinge tut, nehmen wir an, jemand ist verheiratet und hat da im Geheimen noch eine Geliebte, der muss sich nicht wundern, wenn der, obwohl Gott ihm das klar gemacht hat, dass er nicht sein darf, wenn der irgendwann die Stimme Gottes nicht mehr hört, weil Gott hat keine Gemeinschaft damit. Und wenn man Sünde von Gott gezeigt bekommt und hält daran fest, dann schweigt irgendwann Gott. Könnt ihr lesen im Alten Testament am Volk Israel, das passiert. Oder andere Sache sind okkulte Belastungen. Da hat man manchmal noch nicht mal eigene Schuld, nicht? Das erlebe ich immer wieder, wenn man dann so spricht mit Menschen und man geht tief hinein, dann merkt man, die Eltern haben die Kinder besprechen lassen. Oder man hatte vor seiner Bekehrung ziemlich viele Sexualkontakte. Und man hat mit Menschen geschlafen, die wiederum ganz tief okkult belastet waren. Das nimmt man mit, diese ganzen Dreck, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, nicht? Das belastet einen. Davon muss man freigemacht werden, denn der Widersacher möchte nicht. Der Widersacher möchte nicht, dass wir auf das Wort Gottes hören. Nicht? Da geht es schon los. Nicht? In der Bibel, im Alten Testament, bei der Versuchung, nicht? Sollte Gott denn gesagt haben. Der Widersacher, das ist sein Hauptangriff. Er will die Leute vom Wort Gottes wegziehen. Er will nicht, dass Menschen das Wort Gottes hören. Da kämpft er gegen. Und er hat so viele perverse Tricks. Und das kann 30 Jahre, kann das sowas im Dunkeln schlummern halt. Nicht wie so ein Virus, der irgendwann ausbricht. So ist das mit okkulten Belastungen. Oder wenn man beispielsweise so immer so heimlich so den Horoskopen sich hingeht, nicht? So wie der König Salomo. Und er folgte Gott die ganze Zeit nach, nur so ein ganz bisschen, nicht? Da baute er für so 2, 3 Frauen noch so ein paar Tempelchen, nicht? Weil er die ja so gut fand, nicht? Das geht nicht miteinander. Das mag dieser Gott überhaupt nicht, wenn wir anfangen, so kleine okkulte Ecken in unserem Leben zu schaffen. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn Gott auf einmal nicht mehr da ist. Oder eine andere Sache, wo man das Hören blockieren kann, wenn man hochmütig ist. Da hat man alles richtig gemacht. Nie eine voreheliche geschlechtliche Beziehung gehabt halt. Alle Sünden, die man erkennt, die bereinigt man sofort. Man lebt so richtig vorbildhaft, nicht? Keine okkulten Belastungen da, weil die Familie schon Ewigkeiten wirklich klar in die Gemeinschaft und in den Gottesdienst geht halt, nicht? Aber innerlich geht man so in die Gemeinde und sagt sich, ach, wisst ihr was, ihr seid alle so ganz kleine Leuchten im Glauben, aber ich bin der ganz große Star, ne? Das kriegt zwar keiner mit, weil man nach außen auch noch so die Demut heuchelt, aber innen drin ist da so, im Herzen da so ein Hochmut drin, nicht? Und wenn Gott das erkennt, dann macht Gott auch den Schalter aus. Dann stellt er manchmal auch so, dass er sagt halt nicht, und mit dir rede ich nicht mehr. Hochmut ist auch so ein Problem. Oder, so heißt es einmal in Lukas 8, nicht, dass das Wort Leute erreicht, dass es ein Stück weit aufgeht, aber dass sie es dann ersticken unter den Sorgen, Freuden und den Reichtümern dieses Lebens. Also der Widersacher arbeitet nicht nur mit Okkultismus, der arbeitet auch mit den Sorgen, den Freuden und den Reichtümern. Und wenn wir das zulassen, dass die so ganz groß werden, dann wird manchmal eben das auch erstickt, das Wort Gottes, und wir hören den Herrn nicht mehr. Also sind ganz unterschiedliche Dinge und da muss man in der Seelsorge genau gucken. Nur glaubt mir bitte, Gottes Stimme ist zu hören. Wenn ihr ihn sucht, wenn ihr in der Bibel lest, dann könnt ihr ihn hören. Und wenn ihr ihn nicht hört, dann bitte geht dem nach. So wie ihr dem auch nachgeht, wenn ihr auf einmal am Computer keinen Empfang mehr habt mit eurem WLAN-Netz, nicht? Da holt ihr auch einen Techniker, der das reparieren muss. Da sagt er auch, hier stimmt was nicht. Da sagt man auch, ist einfach so, jetzt, es war zwar mal anders, aber ich gebe mich damit zufrieden. Nein, wenn ihr nicht mehr aktiv die Stimme Gottes hört, dann geht dem nach. Ich habe euch noch mal ein paar Bibelstellen auch unter den Predigtzettel ja geschrieben. Das sind die vorgesehenen Predigtexte für den Sonntag Oculi, für jeden Tag ein Vers. Und ich möchte euch bitten, nehmt das wirklich mit als Hausaufgabe, dass ihr noch mal neu hört, nicht nur heute am Sonntag, sondern auch in den nächsten Tagen. Und das vielleicht mal als Tipp. Geht mal hin und lest die Texte wirklich ganz intensiv durch. 2-3 Mal am Tag und abends stellt euch dann mal hin und schreibt die 3 Punkte raus, die ihr gemerkt habt, die Gott euch aus diesem Text gesagt hat. Ich weiß, dass Gott für jeden was bereithält, nicht? Gott spricht. Und wenn ihr merkt bei diesen Texten, die lese ich, aber genauso kann ich die Rundfunkzeitung lesen halt, dann stimmt was nicht. Aber wenn ihr das lest und ihr merkt, wow, hier bin ich ja gemeint in meiner Situation, nicht? Dann ist das, was der normale Christenstand ist, dass man eben den Herrn hört. Und das ist so toll, das ist so wunderbar, nicht? Dass man hört, wie Gott zu einem spricht, haltet. Das ist für mich nach wie vor das Allerschönste und Allerwunderbarste, was es gibt auf dieser Welt. Dass wenn ich Gottes Stimme höre, die der ganz persönlich mit mir spricht. Ich lese in der Bibel, ich höre eine Predigt von einem vollmächtigen Verkündiger und dann offenbart mir der Heilige Geist, wo ich gemeint bin. Das ist was Großartiges, das ist so toll. Das ist noch schöner, als wenn einem die Frau eine Liebeserklärung macht oder die Tochter einen Zettel malt und ich habe dich so lieb, Papa, das ist alles schön und nett. Aber das Großartigste ist, wenn man die Stimme Gottes hört. Und das möchte ich euch nochmal neu zusprechen einfach. Also das dürft ihr alle erleben, wenn ihr Gott sucht, so wie der König David, dass er die Stimme Gottes hört. Aber ich möchte euch trotzdem auch fragen, hört ihr wirklich ganz persönlich die Stimme des allmächtigen Gottes in eurem Leben? Hörst du den Herrn? Ein drittes. Rette dich, der Herr. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, so schreibt hier David, und er errettete mich aus aller meiner Furcht. Er errettete mich aus aller meiner Furcht. Das ist das Tolle. Wenn man diesen Herrn hört und weiß, da ist der lebendige Gott. Das ist keine Illusion, das ist keine Suggestion, das ist nicht irgendein psychischer Tick, den ich habe, sondern er ist wirklich da, ich kann ihn erleben. Und dass man dann weiß, der rettet einen aus allen Situationen. Das ist ein super Leben, wenn man das ganz fest als Gewissheit hat. Wenn man weiß, dass man gerettet ist, dann passieren 2 Dinge. Erstens, man hat vor den Problemen dieser Welt keine Angst mehr. Das Zweite, man wird ein fröhlicherer Mensch. Das hat mit Rettung zu tun. Also David, der ist ein Zeugnis davon, nicht? Also wenn man, so wie er es hier sagt, nicht? Er ist gerettet worden aus aller Furcht. Ich sehe diesen David vor mir, nicht? Wie er da noch so ein ganz junger Kerl ist, noch kein König. Wie da ganz Israel zittert, als sie sich gelagert haben in Socho, als sie kämpfen gegen die Philister. Und die Philister sind nicht nur ein hochgerüstetes Heer, die sind stärker. Die haben auch den Superkrieger, nicht? Die haben den absoluten Supertypen halt, nicht? Diesen Goliath, einen unbesiegbaren Krieger und Kämpfer. Und der stellt sich jeden Tag auf, wo diese Heere gegeneinander stehen und läuft vor den Israeliten ab und verhöhnt die und sagt, ihr seid alles Feiglinge, ihr seid alles Waschlappen halt und ihr habt auch einen Gott, der nichts taucht und gar nichts, nicht? Und keiner hat den Schneid, keiner hat den Mut, dem entgegenzutreten, weil sie alle einfach Angst bibbern. Und dann kommt dieser kleine Hirtenjunge halt, nicht? Der kommt hin, der kann nicht mal die Waffen tragen, die Saul ihm anträgt und sagt, mit denen kannst du kämpfen. Da hat er nicht mehr genug Körpergröße und Fülle und Kraft, die zu tragen. Aber eins hat er. Das sagt er nämlich in 1. Samuel 37, als er dahin geht, er sagt, der Herr hat mich von den Löwen und den Bären errettet, wie ich meinen Dienst getan habe bei den Schafen. Und er wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und weil er diese Erfahrung der Rettung von Gott gemacht hat, da hat er genug Schneid und stellt sich dann vor den Goliath hin und sagt ihm, mein lieber Freund, heute ist für dich Schluss. Und dein Körper werden die Aasgeier fressen und dein ganzes Heer werden wir zerschlagen, weil du den Herrn verhöhnt hast und nicht im Namen des Herrn kommst. Da kann der vor die Probleme hinstellen, nicht vor die Goliath-Situation des Lebens treten. Und das können wir alle. Wir brauchen uns vor den Dingen dieser Welt keine Angst machen zu lassen. Das ist alles vom Teufel. Sinn und Zweck des Teufels ist erstens, dass er uns vom Wort Gottes wegbringen will und dass er uns Angst machen will. Und die Angst gebraucht er häufig, uns vom Wort wegzubringen, damit wir nur noch gucken auf die Probleme. Nochmal, nicht? Sie erstickten das Wort unter den Sorgen, Freuden und Reichtümern dieser Welt. Nicht? Unter den Sorgen, da können wir das Wort Gottes ersticken. Das macht der Widersacher. Der schickt die Sorgen und da haben wir Angst und immer mehr Angst und lassen uns gefangen nehmen, wie eben das Volk Israel. Aber wenn man weiß, man hat den rettenden Gott auf seiner Seite, ja, was will uns denn in dieser Welt bitte schön noch Angst machen? Nix. Gar nichts. Das ist die Wirklichkeit des Glaubens. So sind die ersten Christen in Rom reinmarschiert, als die Löwen kamen halt, nicht? Da haben die gesungen, die haben die in die Hände geklatscht und haben die Leute im Zirkus gesagt, was ist denn hier los? Die haben gar keine Angst. Die lassen sich von den Löwen fressen. Die gehen jetzt in den sicheren Tod, die wurden getötet. Aber die haben keine Angst. Warum denn nicht? Weil die wussten, selbst im Tod kann ihnen nichts passieren. Es kann ihnen nichts passieren. Ein Christ ist ein Mensch, liebe Brüder und Schwestern, der felsenfest weiß, dass er gerettet ist und deshalb in allen Widrigkeiten dieses Lebens froh und getrost stehen kann, selbst am eigenen Grab und auch am Grab der lieben Geschwister, die er von denen Abschied nehmen muss, wenn die im Herrn gestorben sind. Das können wir, weil wir wissen, dass wir gerettet sind. Aus uns selbst heraus können wir das nicht. Wir sind ganz schwache Kreaturen. Aber der Herr dieser Welt, der Herr über Leben und Tod, wenn der bei uns ist und wenn wir das erlebt haben in unserem Leben, wir uns immer wieder gerettet haben, dann wissen wir auch, dass er uns durch alle anderen Dinge hindurch rettet. Und das möchte ich dir zusprechen für deine Goliath-Situation, die dir momentan Angst und Sorgen macht, wo da die Einflüsterungen sind. So nach dem Motto, wirst du das schaffen? Ist das richtig? Bin ich nicht zu klein, zu schwach, zu elend, zu hässlich, zu dick, zu sonst was für diese Aufgabe, die vor mir liegt? Nein, bist du nicht. Wenn du an der Seite von Jesus bist, er ist da. Der dich rettende Gott, der kann dich durch alles durchführen hier auf dieser Welt. Du musst nur das Zutrauen zu ihm haben. Wenn du das nicht hast, wenn du dem Herrn nichts zutraust, dann bitteschön, darfst du dich alleine mit den Sorgen, Nöten und Problemen dieser Welt rumschlagen. Dann wird es ganz bitter im Leben. Glaub mir, der Widersacher, der dekliniert euch dann durch. Das ist Wahnsinn halt, nicht? Das Spiel versteht er richtig gut. So wie unser Organist, den wir heute gehört haben, der McDonald schön spielen kann auf der Orgel, nicht? So spielt dann der Widersacher auf uns rum halt, nicht? Aber wenn wir den Herrn haben halt, nicht? Dann ist wie bei der Orgel, wenn man da die Tastatur rausgerissen hat. Da kommt da kein Ton mehr aus den Flöten raus. Das dürfen wir wissen, das ist, wenn wir das gewiss haben, dass der Herr uns rettet, dann braucht ihr keine Furcht mehr zu haben. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr gerade diese Frage hier mit Ja beantworten könnt. Wisst ihr, dass der Herr euch rettet? Jawohl, das weiß ich. Denn dann braucht ihr vor nichts, was mehr kommt, Angst zu haben. Nicht vor dem Gespräch mit dem Chef in der Firma, nicht vor dem Ehekonflikt, der vor euch steht und auch nicht vor eurem eigenen Tod. Er, Jesus Christus, der Retter, ist da. Ihr braucht euch vor nichts mehr zu fürchten. Und wenn man das weiß, nicht nur, dass man in dieser Welt keine Angst mehr zu haben braucht, Christsein heißt, eine angstfreie Existenz führt, dann ist es auch so, dass man richtig fröhlich wird. Das ist es. Das ist der Kern unseres Glaubens. Wenn man gerettet ist, dann wird man fröhlich. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Bilder vor Augen habt, vor 2,5 Jahren in Chile, wo dieses Unglück gewesen ist, wo da in 700 Meter die Kumpel verschüttet wurden. Es ging ja um die ganze Welt, nicht? Und die ganze Welt hat mitgehofft und gebangt, werden die das dann schaffen oder wird dieser Gang einstürzen halt nicht? Und dann hat man geguckt und ganz Chile war da, der Staatspräsident vor Ort nicht. Und irgendwann hatten sie einen Tunnel gegraben und dann haben sie die rausgekriegt, nicht? Und dann sind die rausgekommen und alle haben sich gefreut. Auch ich habe das gesehen, habe mit denen ja nichts zu tun, nicht? Das ist am anderen Ende der Welt. Aber ich habe mich auch gefreut, weil Menschen gerettet wurden. Rettung macht Leute froh. Und natürlich, diese Bilder haben wir alle gesehen, wo dann die Bergleute ihre, so schmutzig wie sie waren, ihre Kinder und Frauen in die Arme genommen haben. Die waren gerettet. Die haben sich einfach gefreut. Übrigens, die haben jeden Tag unter Erde, haben die jeden Tag der Gottesdienst gefeiert. Das war die Sache. Die wussten, hier kann uns kein Mensch mehr helfen. Jeden Tag haben die unter der Erde Gottesdienst gefeiert, weil sie wussten, der Einzige, der hier helfen kann, das ist der Jesus. Und ganz viele von denen sind als erstes niedergekniet, haben dem Allmächtigen gedankt, dass er die Rettung geschenkt hat. Aber nachdem er die Rettung geschenkt hat, waren die natürlich alle heilfroh. Die konnten die ganze Welt umarmen und wir haben uns alle mitgefreut über diese Rettung. Und das ist so, wenn man das Gefühl der Rettung hat, Man ist gerettet. Boah, was ist das für ein tolles Gefühl, da freut man sich. Nicht? Das geht schon im Kleinen los, wenn man Fußballfan ist. Nicht? Bei der Bremen sieht es ja nicht so gut aus, wenn die jetzt noch weiter verlieren und erst am letzten Spieltag gerettet werden, nicht absteigen in die zweite Liga. Wenn es so kommen sollte, da kann ich euch garantieren, da laufen sie alle hier durch die Straßen und dann jubeln sie, als hätten sie die Champions League gewonnen. Nicht? Gerettet vom Abstieg. Nicht? Da weiß ich auch, wie der Weserkurier schreiben wird. Gerettet, große Freude. Das geht weiter, wenn man so in der Schule nicht ganz so fleißig gewesen ist. Nicht so, wenn es darum geht, schaffe ich es Abi oder nicht, nicht? Und wenn auf einmal die entscheidende Klausur kommt und super, doch eine Zwei geschrieben, ich bin gerettet, ich kriege die Note, nicht? Das geht dann über so existenzielle Geschichten, nicht? Wenn einer schwere Krebskrankheit hat, nicht? Und wenn dann die Chemo war, dann kommt die nächste Diagnose, nicht? Da werden die Untersuchungen und der Arzt sitzt dann vor ihm und sagt, wissen Sie was, wir haben nichts finden können, Tumor Ticko ist nicht da, ach, gerettet, super, nicht? Das kennen wir, das sind Momente der Freude, das was Schönes, das macht das Leben wertvoll und dann diese Dinge erinnern wir uns zurück. Aber die größte Freude haben wir, wenn wir wirklich bei Jesus sind, wenn wir das ganz sicher im Herzen wissen, dass wir gerettet sind. Weil dann all die Problemchen, die hier in dieser Welt kommen, keine Rolle mehr spielen. Wenn der Fußballverein absteigt oder wenn man mal sitzen bleibt oder auch wenn man in eine schwere Krankheit hinein muss. Wenn man die Rettung in Jesus ganz fest im Herzen hat, dann hat man Freude. Darum geht es im Evangelium, um die Freude. Wir sind gerade in der Bibelstunde beim Korintherbrief, da schreibt der Apostel Paulus mal, ich und der Silas, wir wollen nicht Herren über euren Glauben sein. Wir wollen euch Gehilfen zur Freude sein. Gehilfen zur Freude. Und das soll auch diese Predigt sein, die soll eine Hilfe zur Freude sein. Jetzt weiß ich wieder, dass einige sagen, ah, das ist nicht der Bremer Stil zu predigen, das war zu intim, diese drei Fragen halt, nicht, dass er so tief gegangen ist. Ich habe das nicht gemacht, um euch so irgendwie bloßzustellen oder irgendwie klein zu machen, sondern ich wollte es im Auftrag Gottes tun, damit, wenn ihr da Probleme habt bei diesen drei Fragen, irgendwo mit einem Nein seid, dass ihr danach arbeitet, dass man da helfen kann, auf dass ihr dahin kommt, dass ihr wirklich zur Freude in Jesus Christus geführt werdet. Ihr bekommt, wenn ihr durch den Heiligen Geist offenbart bekommt, dass ihr gerettet seid. Und so möchte ich euch diese drei Fragen noch einmal stellen aus unserem Predigtext. Suchst du den Herrn? Hörst du den Herrn? Rettet dich der Herr? Und ich rufe euch dieses Wort aus dem Wochenpsalm noch einmal zu. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Amen. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.